Schlaflose Nächte, überfüllte Bibliotheken und hektisch getippte WhatsApp-Nachrichten wie »Hast du schon angefangen zu lernen?« Wir kennen es alle, die Klausurenphase steht wieder an. Während einige Studierende gelassen bleiben, haben andere mit negativen Gedanken zu kämpfen. Prüfungsangst macht sich breit. Herzlich willkommen bei HiPod, deinem Podcast fürs Studium. Mit mir, Caro. In dieser Folge spreche ich mit der Psychologin und Studienberaterin Anne Dutt über das Thema Prüfungsangst und darüber, wie man damit umgehen und Blackouts vorbeugen kann. Wie äußert sich Prüfungsangst denn überhaupt?
Also Prüfungsangst ist tatsächlich was ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen spüren kann. Das, was die meisten Leute zunächst beschreiben, sind körperliche Symptome. Also sowas wie Schwitzen, Zittern, Herzklopfen, Übelkeit oder auch so muskuläre Verspannungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ja, also auf allen Ebenen, Schlafprobleme. Das ist für viele sehr, sehr eindrücklich und oft so das Erste, woran sie merken, oh, mir geht's irgendwie nicht gut. Diese organischen Symptome, die ich so beschrieben habe, ne, dass das Herz klopft, dass man schwitzt, das ist ja was man vor allem auch in der Prüfung selbst dann stark bemerkt. Ja. Da ist es schon auch interessant zu sehen, woher kommt das Ganze eigentlich? Wir haben so ein vegetatives Nervensystem, was unsere Organe steuert. Und das ist in so einer Situation von Stress und Angst in einem Modus von Überaktivierung. Ja. Also das ist hochaktiv und besteht schlussendlich aus zwei Gegenspielern. Einmal dem Parasympathikus, der für Entspannung sorgt, und dem Sympathikus, der für Aktivierung sorgt. Und in so einer Stresssituation ist der Sympathikus hochaktiv. Und deswegen sind eben diese ganzen Körpersymptome so hoch ausgeprägt, weil der Körper in so einem kompletten Erregungslevel ist. Und das ist eben das, was die Leute dann so als Unruhe spüren, ne, und als körperliche Überaktivierung. Und neben diesen körperlichen Symptomen habe ich auch Gedanken, die mich begleiten in so einer Stresssituation. Entweder sowas wie, ich schaffe das nicht, oh, das wird eine totale Katastrophe. Wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann war es das. Also ganz viele sorgenvolle, grüblerische Gedanken. Manchmal sogar auch in Prüfungssituationen ein Gefühl von Blackout, dass ich das Gefühl habe, gar nichts mehr denken zu können, gar nichts mehr zu wissen. Und neben diesen Gedanken habe ich natürlich auch Gefühle, die mit reinspielen. Klar, die Angst, Prüfungsangst, da steckt es schon im Wort, aber auch Nervosität oder häufig auch so eine Gereiztheit, dass die Leute einfach sagen, Mensch, ich bin einfach, ich habe eine viel kürzere Zündschnur als sonst, ich habe ihn ganz schnell gereizt. Und all das zusammen führt auch dazu, dass die Leute sich auf der Verhaltensebene anders als sonst verhalten. Bei Angst gibt es so drei Muster, die auch witzigerweise in diesem englischen Spruch Fight, Flight, Freeze ganz gut zusammengefasst sind. Das lässt sich auch super auf die Prüfungsangst übertragen. Also Fight, kämpfen. Wie sieht das aus, wenn ich gegen meine Prüfungsangst kämpfe? Es könnte so aussehen, dass ich es übertreibe mit dem Lernen. Dass ich vielleicht sage, ich habe so viel Angst, ich muss jetzt 150% Gas geben, vielleicht auch übertreibe, über meine Grenzen hinweggehe, gar nicht mehr schlafe, ja, vielleicht auch so in den Perfektionismus gehe und mir ganz, ganz viel Druck mache. Das wäre so ein verbissenes Kämpfen. Das andere Muster, das ist die Flucht, Flight, die Vermeidung. Das ist tatsächlich das, was wir hier in der Beratung am häufigsten sehen. Äußert sich ganz häufig, dass Leute prokrastinieren, ja, also einfach aufschieben. So, Hauptsache, ich muss mich nicht mit dem Thema beschäftigen.
Dazu könnten wir auch mal eine separate Folge noch machen.
Absolut.
Ja. Und was kann ich mir unter Freeze dann vorstellen? Mhm. Das ist das Letzte, ne?
Genau, Freeze ist fast, das können wir übersetzen als Erstarren. Damit ist gemeint, dass die Leute vor lauter Angst wie gelähmt sind. Also komplett passiv werden, gar nichts mehr tun, sich zurückziehen und wäre auch denkbar, zum Beispiel in der Prüfung dann zu einem Blackout zu kommen, dass man einfach ja wie blockiert ist, ja, und gar kein Wissen mehr abrufen kann, in der Schockstarre sozusagen.
Was können Studierende denn konkret tun, die solche Momente erleben?
Also das Schwierige ist bei Ängsten, auch bei der Prüfungsangst, Angst selbst kann ich direkt nicht verändern. Ich kann aber diese ganzen Rahmenfaktoren, Körper, Gedanken, Verhalten, die kann ich beeinflussen und damit sozusagen indirekt dann auch die Ängste angehen. Und da könnte man jetzt auf der gedanklichen Ebene zum Beispiel sagen, okay, der wichtigste Schritt ist, sich zunächst mal bewusst zu machen, was sind überhaupt meine Angstgedanken, die ich habe, die vielleicht auch mal aufzuschreiben, dass ich sie konkret habe und dann damit arbeiten kann. Und mit Angstgedanken kann ich auf zwei verschiedene Arten arbeiten. Ich kann entweder die Gedanken selbst hinterfragen. Man nennt es disputieren. Ja, ich stelle die auf die Probe, ich hinterfrage die und formuliere die um in hilfreichere Gedanken. Also wenn ich zum Beispiel den Gedanken habe, ich schaffe das alles gar nicht, dann könnte ich mir sagen, doch, ich habe schon so viel geschafft, diesen kleinen Schritt schaffe ich jetzt auch noch. Mhm. Oder ich könnte mir sagen, diese Prüfung ist schwer, aber ich stelle mich der Herausforderung und kann daran wachsen. Oder ich könnte sagen, ja, die Prüfung nervt, aber sie bringt mich ein Stück weiter auf dem Weg zu meinem Traumjob. Da habe ich dann auch nochmal so eine positive Motivation, die ich damit verknüpfe. Also die Idee dahinter ist, dass ich so von diesem inneren Kritiker, der so harsch zu mir spricht, zu so einem wohlwollenden, mitfühlenden Begleiter komme und mir das selber so sagen kann. Ja, und wenn ich dann solche Gedanken umformuliert habe, damit die mir nicht auch wieder verloren gehen, ist es total hilfreich, wenn ich mir die aufschreibe. Mhm. Vielleicht auf so Karteikarten, die ich vielleicht auch für mich noch schön gestalten kann. Und das sind dann sozusagen meine Mutsätze, meine Mutmachkarten, die ich gerne in der Wohnung platziere, in meinem Tagebuch dabei habe, vielleicht auch ins Mäppchen, das ich immer mit in die Bib nehme, lege, die mich immer wieder daran erinnern an diese neuen hilfreichen Gedanken. Und was ich auch tun könnte, das wäre sozusagen dann das Next Level. Ich könnte mehrere dieser hilfreichen Gedanken verknüpfen zu einem Skript, zu einem Bewältigungsskript. Ich könnte so eine Art Drehbuch schreiben für mich, was mich anleitet, wie soll ich mich in der Prüfung verhalten. Das könnte so aussehen, ich gehe zur Prüfung, wenn Nervosität kommt, sage ich mir innerlich, ganz ruhig, du hast schon so viel geschafft, das schaffst du auch noch, die Prüfung bringt dich deinem Traumjob näher. Wenn ich dann in der Prüfung merke, dass die Unruhe wieder aufkommt, dann sage ich mir, tief durchatmen, alles wird gut. Und so formuliere ich ein Skript und verinnerliche das, sodass, wenn ich in der Prüfung bin, ich sozusagen nach meinem Drehbuch innerlich greifen kann, ja, und etwas habe, wo ich mich entlanghangeln kann, was mir eben funktionales, hilfreiches Verhalten vorgibt.
Ja. Glaubst du, es könnte auch was bringen, wenn man sich überlegt, was denn überhaupt das Schlimmste wäre, was passieren könnte? Mhm. Also, dass man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, okay, was ist es, wovor ich Angst habe und was würde dann passieren? Mhm.
Das ist super. Das ist eine richtig gute Technik, nennt sich Entkatastrophisieren.
Oh,
genau, gibt es sogar ein Wort. Genau, und es funktioniert genauso, dass ich mir überlege, was ist das Schlimmste, was passiert? Wenn ich eine Antwort gefunden habe, auch von da weiter überlegen, ja und dann, was würde dann passieren und was würde dann passieren und danach? Und wenn ich diese Kette zu Ende denke, komme ich oftmals zu dem Ergebnis, es geht immer irgendwie weiter und es geht immer irgendwie gut aus. Ja? Also jetzt das komplette Ende ist selten zu befürchten. Was ich auch noch machen kann, wenn es mir schwerfällt, solche alternativen Sätze zu finden, das verlangt ja schon so ein bisschen eine Kreativität auch, ne, so einen Satz umzuformulieren. Manchmal bringt es auch was, sich einfach schlichtweg zu fragen, dieser sorgenvolle Gedanke, den ich jetzt habe, was bringt mir der überhaupt?
Ja.
Hilft mir dieser Gedanke irgendeiner Weise, mich besser zu fühlen? Hilft mir der Gedanke in der Prüfung? Ich komme sehr wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung, nein, der Gedanke hilft mir nicht. Und manchmal ist auch diese Erkenntnis schon hilfreich, um Abstand zu bekommen.
Mhm.
Weil das Verrückte ist ja, Gedanken sind ja nur so ein Konstrukt in unserem Kopf. Das kann niemand greifen, das ist unsere Fantasie. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass mir das jetzt gar nichts bringt und das ist so flüchtig, manchmal ist auch das schon super gewinnbringend. Wo man auch ansetzen kann, gerade mit diesem Gedanken, naja, unsere Gedanken sind ja eigentlich nur unser Produkt aus Fantasie, das kann ich mir auch zu Hilfe machen, um auf eine andere Art und Weise mit Gedanken umzugehen. Und zwar neben dieser Idee, dass ich Gedanken umformuliere oder hinterfrage, kann ich auch einfach, in Anführungszeichen, das ist natürlich auch schwierig, mit der Übung wird es leichter, versuchen, Abstand zu Gedanken zu bekommen. Ich kann sozusagen einen Schritt zurücktreten, mich, man sagt dazu, metakognitiv distanzieren. Also ich gehe sozusagen eine Ebene über meine Gedanken, nehme Abstand von meinen Gedanken und sage mir, stopp, ich bin nicht der Gedanke, das ist ein Gedanke, den ich habe. Ich kann den aber beobachten, wie Wolken am Himmel, die vorbeiziehen, wie Blätter im Fluss, die vorbeiziehen und muss mich nicht mit dem Gedanken identifizieren, muss nicht alles glauben, was der Gedanke mir sagt. Also das ist eine Technik, die hat auch ganz, ganz viel zu tun mit Achtsamkeit, innehalten, Schritt zurücktreten, beobachten, nicht bewerten und kann manchmal auch super wirkungsvoll sein. Und diese zwei Wege, ne, dieses aktive Umformulieren oder dieses ich trete einen Schritt zurück, das sind die zwei Möglichkeiten, die ich habe, mit Gedanken umzugehen. Neben dieser gedanklichen Umprogrammierung ist es natürlich auch ganz wesentlich, mein Verhalten zu reflektieren und zu schauen, wo kann ich mein Verhalten denn anpassen, insofern, dass es hilfreich wird und funktional wird. Ich habe ja eben beschrieben, es gibt eine Kette von dysfunktionalen Verhaltensweisen, Fight, Flight, Freeze, da muss ich rauskommen. Und das A und O ist tatsächlich eine gute Vorbereitung. Also lernen, lernen, lernen. Man kann es nicht anders sagen. Das ist der beste Schutz gegen Prüfungsangst. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut vorbereitet, ich fühle mich kompetent, ich bin mir meiner Sache sicher, dann habe ich nochmal die Kontrolle zurück, fühle mich selbstwirksam und auch gestärkt in der Prüfung. Mhm. Das ist das Allerwichtigste. Und da ist einerseits sinnvoll, natürlich sich inhaltlich vorzubereiten, mit dem Stoff zu beschäftigen. Aber so trivial es klingt, auch organisatorische Faktoren einzubeziehen, dass ich mich genau informiere, wo genau findet die Prüfung statt. Kenne ich mich da aus? Vielleicht vorher auch schon mal den Raum suche, wenn ich ihn noch nicht kenne, ja, dass ich nicht an dem Tag selber noch gestresst bin mit der Raumsuche. Ja? Oder mir schon vorab überlege, was will ich eigentlich anziehen bei der Prüfung? Ja? Mir da ein gutes Outfit, bequemes Outfit zurechtlege. Oder dass ich mir auch vorher überlege, wenn ich eine mündliche Prüfung habe, was ist das für ein Prüfer oder eine Prüferin, die mich da erwarten? Ja? Kann ich die vielleicht vorher googeln? Was haben die für einen Lebenslauf? Haben die irgendwelche Spezialgebiete, nach denen die gerne fragen? Also alles tun an Vorbereitung, was mich gut wappnet für die Prüfung und möglichst das Risiko von bösen Überraschungen minimiert.
Ja, ja? Ja, da könnt ihr natürlich auch total gut schauen, kennt ihr Leute aus älteren Semestern, die vielleicht eine Prüfung schon mal abgelegt haben bei der Person oder die vielleicht genau diese Klausur schon geschrieben haben? Das sind ja auch so Sachen, die man dann auch schon so intuitiv meistens macht. Mhm. Das kann natürlich auch total hilfreich sein bei der Vorbereitung. Mhm.
Manche Fächer haben auch Sammlungen von Altklausuren. Mhm. Die werden manchmal von den Fachschaften beispielsweise verwaltet, manchmal auch ganz offiziell sogar vom Fach herausgegeben. Also da gerne auch informieren, was es da schon gibt. Das ist ein super Anker zum Üben und zum Vorbereiten.
Ja.
Was ganz gut ist bei Prüfungsangst, wenn man sich vorher auch überlegt, was könnte schwierig werden in der Prüfung und sich dafür vorbereitet und dann im Vorhinein wie so Wenn-Dann-Pläne formuliert. Also sich zum Beispiel sagt, wenn ich in der Prüfung eine Frage nicht beantworten kann, dann mache ich erstmal mit einer anderen Frage weiter, mache mir ein Zeichen an den Rand des Blattes und kehre später wieder zurück. Mhm. Oder wenn ich merke, dass ich unruhig werde, dann wende ich Atemtechniken zur Entspannung an. Also da schon antizipieren, was wird schwer, und sich einen Plan machen, den ich direkt in der Prüfung zücken kann. Und ganz wesentlich natürlich gerade im Prüfungskontext ist die Prüfungssituation vorher am besten auch mal zu üben oder zu simulieren. Also wenn ich Altklausuren habe, die vielleicht wirklich auch mal unter Zeitdruck durchkreuzen oder durchschreiben, vielleicht sogar in einem Raum innerhalb der Uni, dass ich direkt schon mal in dieses Original-Feeling komme. Ich sitze hier jetzt in einer quasi Klausur. Oder bei einer mündlichen Prüfung habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, mit einer Lerngruppe in einem Rollenspiel mal so eine Prüfungssituation durchzuspielen, Frage-Antwort zu spielen, mal zu üben. Ne? Wie reagiere ich denn, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann? Mir auch Feedback zu holen. Wie kommt das an meinem Gegenüber, um da die Sicherheit zu gewinnen?
Was könnten denn so Möglichkeiten sein, körperlichen Reaktionen vorzubeugen?
Mhm. Also da ist das A und O, dass ich versuche, in einen Zustand körperlicher Entspannung zu kommen. Mhm. Ja, dass ich sozusagen diese körperliche Überaktivierung, die durch den Sympathikus angeregt wird, lindere und den Parasympathikus, die Entspannung, die Regeneration, mehr in den Vordergrund hole. Da muss jeder für sich herausfinden, was hilft mir selbst zu entspannen. Bei manchen ist es Sport, bei anderen Yoga, vielleicht auch eine Meditation oder eine Atemübung. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Was natürlich auch wichtig ist, das sind so Basics, ja, dass ich mich gesund ernähre, ausreichend trinke. Das vergessen manche in der Prüfungszeit, ja, das ist nicht gut für den Körper. Dass ich auch ausreichend Schlaf bekomme, genug Pausen mache. Auch solche Dinge sind wichtig, dass es mir körperlich gut gehen kann.
Beim Thema ausreichend Schlafen, was könnte ich denn machen, wenn ich merke, dass ich gerade wegen meiner Prüfungsangst nicht schlafen kann, also so schlaflose Nächte eher habe?
Das ist ja tatsächlich was, was ganz viele mit Prüfungsangst beschreiben. Ne? Ich gehe grübelnd zu Bett, ich wälze mich hin und her, ich kann nicht schlafen, ich schaue immer wieder auf die Uhr und bin total unter Druck, weil ich ja morgen wieder fit sein will für die Prüfung oder zum Weiterlernen. Was da so eine Idee wäre, wäre zu sagen, okay, erstmal das Bett nicht zum Lernen nutzen, ja, damit man das entkoppelt hat vom Prüfungsstress. Idealerweise das Bett auch nur zum Schlafen nutzen. Ich weiß, das ist schwierig in einer kleinen Studentenwohnung, ja, wo alles auf engstem Raum ist. Da setzt man sich dann schon mal mit seinem Skript aufs Bett irgendwie, um mal vom Schreibtisch irgendwie aufstehen zu können. Aber da wäre mein Tipp, jeder, der da Schwierigkeiten hat, wirklich eine klare Trennung schaffen. Wenn ich zu Bett gehe, vorher nicht am Handy schauen. Ja, das macht eher wach, macht noch mehr Stress. Kein Koffein davor trinken. Stattdessen vielleicht eher so ein Einschlafritual mir überlegen. Das kann sowas sein wie ein paar Seiten in einem Buch lesen oder eine Yoga-Übung. Also Rituale, die mir dann auch klar signalisieren und meinem Körper, jetzt ist Zeit zum Schlafen. Ja, dass ich das wie so eine Gewohnheit etabliere. Mhm. Wenn man dann nachts im Bett liegt und merkt, ich kann partout nicht schlafen, erstens nicht immer auf die Uhr gucken, weil das verändert ja nichts. Ja, die Zeit schreitet voran, egal ob ich jetzt drauf gucke oder nicht. Ja. Und zweitens, wenn ich jetzt merke, ich kann nicht einschlafen, egal was ich tue, nicht liegen bleiben, nicht weiter grübeln, sondern aufstehen. Aufstehen aus dem Bett, was anderes machen, sei es was im Haushalt. Ja, und erst wieder hinlegen, wenn ich müde genug bin. Weil fatal wird es, wenn ich irgendwann diese Verknüpfung habe, im Bett liegen bedeutet grübeln und Stress und nicht schlafen können. Das muss ich entkoppeln. Und deswegen, wenn ich merke, es geht wieder los mit dem Grübeln, lieber aufstehen, was anderes machen, dann zurückkehren. Vielleicht auch ein Buch parat haben, wo ich meine Grübelgedanken notieren kann, damit ich sie aus dem Kopf habe. Und natürlich auch so triviale Sachen, ne, dass ich irgendwie für eine gute Raumtemperatur sorge. Falls irgendwie Lärm drumherum ist, schauen kann, kann ich irgendwie Oropax benutzen. Wenn es zu hell ist, kann ich den Raum abdunkeln, Schlafbrille benutzen. Also da gerne auch kreativ werden. Und auch möglichst immer zur selben Zeit schlafen gehen. Das ist natürlich auch, das weiß ich noch aus meiner Studizeit, gerade im Studentenleben nicht immer einfach. Da ist jeder Tag irgendwie anders. Ja. Da ist natürlich immer auch, also man sollte es nicht zu streng sehen, sondern nach Möglichkeit, aber natürlich auch flexibel genug bleiben für das, was anfällt im Alltag, klar.
Wenn ihr noch mehr zum Thema Grübeln wissen wollt, dann kann ich euch die Folge How to Grübeln stoppen sonst auch noch empfehlen, die Anne und ich auch zusammen aufgenommen haben. Da bekommt ihr noch mehr Infos zu dem Thema. Gibt es denn noch weitere Punkte, an denen man ansetzen könnte?
Wir haben jetzt ja über diese klassischen Punkte aus dem Teufelskreis gesprochen, ja, ne? Körper, Gedanken, Verhalten, die dann indirekt auch die Gefühle tangieren. Ich kann natürlich auch mal ganz drumherum gucken, was kann ich denn tun, dass es mir generell gut geht. Weil wenn es mir generell gut geht, ich resilient bin, ich gestärkt bin, bin ich auch weniger anfällig für Prüfungsangst.
Auch da, wir haben eine Folge zum Thema How to resilienter werden mit Annas Kollegin Sabine. Also genau, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr auch da mal reinhören. Und jetzt zurück zu Anne.
Ja, das passt wunderbar. Also Resilienz, auch hier ein gutes Stichwort. Wie kann ich es stärken, ne? Indem ich mich für Lerneinheiten belohne, positive Aktivitäten im Alltag einbaue, meine sozialen Kontakte pflege, genug Freizeitausgleich schaffe, mir auch mal überlege, worin bin ich denn gut, was sind meine Stärken, ja, auf die ich mich berufen kann. Und Kernidee ist eben einfach, ja, ich finde da so ein schönes Bild, ist sozusagen das Selbstwerthaus. Mein Selbstwertgefühl wird von ganz vielen verschiedenen Säulen getragen. Eine Säule ist das Studium. Ich sollte aber immer noch neben dem Studium andere Säulen schaffen, wie eben Freizeit, Beziehungen, Freunde, vielleicht Gesundheit, Spiritualität, Sport, was auch immer. Je mehr Säulen ich habe, desto mehr Ausgleich habe ich und desto mehr Möglichkeiten auch eine Säule, wenn es mal schwierig läuft, abzupuffern.
Das finde ich so wichtig, weil das ist ja wirklich ein so großer Punkt zu sagen, mein Selbstwert definiert sich nicht über mein Studium. Mhm. Also den davon so loszulösen.
Ja. Ja. Wir haben das ganz häufig auch, dass wenn Leute kommen mit Prüfungsangst, man eben merkt, hinter der Prüfungsangst steckt oft auch so eine innere Haltung, so eine chronische innere Haltung. Und bei ganz vielen Leuten ist es eben genauso, ne, dass der Selbstwert wahnsinnig davon abhängt, welche Leistungen bringe ich im Studium, ich mich darüber identifiziere. Und das macht natürlich richtig viel Druck. Oder manche Leute haben auch ein ganz hohes Kontrollbedürfnis, ein ganz hohes Bedürfnis nach Sicherheit oder so eine perfektionistische Grundhaltung. Und all diese Faktoren können Prüfungsangst sozusagen auf der Persönlichkeitsebene begünstigen. Und da wäre auch mein Tipp, wenn man irgendwie merkt, oh ja, bei mir ist das so ein Thema, ne? Selbstwert, Kontrollbedürfnis, Perfektionismus, wenn da irgendwas hinter der Prüfungsangst stecken könnte, was tiefer sitzt, das auch separat anzugehen.
Bei einer Prüfungsangst, die in der Prüfung aufkommt, haben auch viele die Sorge, dass sie ein Blackout bekommen zum Beispiel. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist?
Mhm. Also beim Blackout ist mein Gedächtnis dahingehend gestört, dass ich in der Prüfung das Gefühl habe, ich kann gerade nicht auf mein Wissen zugreifen. Mhm. Ich habe von den Inhalten noch nie gehört, ich kann die überhaupt nicht zuordnen. Ich verstehe vielleicht sogar gar nicht die Frage, die dahinter steckt.
Alles ist einfach weg.
Alles ist weg, ja. Genau. Eine komplette Blockade so gesehen. Die rührt tatsächlich daher, dass ich mich in der Situation befinde, wo ich die Wahrnehmung habe, hier ist extreme Gefahr in Verzug, auch wenn es natürlich objektiv nicht so ist. Aber ich nehme wahr, ich bin komplett in Gefahr und das sendet an mein Gehirn Signale, die dazu führen, dass ich in Sekundenschnelle bereit bin für Flucht, Angriff, Verteidigung. Was natürlich in der Prüfungssituation nicht adäquat ist, aber eine ganz sozusagen urzeitliche Reaktion, die da in mir automatisch abläuft. Und klar, wenn ich mich verteidigen muss, dann ist natürlich höhere Mathematik oder irgendwelche Lateinvokabeln erstmal nachrangig, weil ne, oberstes Credo ist, hier ist Gefahr, bring dich in Sicherheit. Ja? Ja. Und das erklärt eben, warum diese Blockade so im Vordergrund steht. Aber ganz wichtig zu wissen ist, das Wissen ist weiterhin gespeichert, das ist weiterhin verankert. Also nicht das Wissen selbst ist weg, sondern ich kann nur gerade nicht drauf zugreifen, weil in dieser Gefahrensituation andere Dinge im Vordergrund stehen.
Okay, jetzt habe ich das Blackout in der Prüfung. Was mache ich denn dann, wenn ich das dann so akut auf einmal merke?
Also das A und O ist erstmal Ablenkung schaffen, dass man sich nicht versteift in diesem Blackout. Das macht es am Ende nur noch schlimmer, sondern irgendwie eine Ablenkung schaffen, zum Beispiel aufstehen, zur Toilette gehen. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, kurzes Fenster zu öffnen, mich auch einfach mal kurz bewegen, im Raum umschauen, ja, irgendwie kurz rausreißen. Und danach, wenn ich bisschen mehr beruhigt bin, dann kann ich versuchen, an diesem Teufelskreis anzusetzen, den wir eben auch schon hatten. Also es ist wieder genau dasselbe Prinzip, Gedanken, Körper, Verhalten, da kann ich ansetzen. Beim Körper könnte ich zum Beispiel sagen, ich mache irgendwelche Entspannungsübungen, Atemübungen, progressive Muskelrelaxation ist auch sehr beliebt als Übung. Ich kann auch Reize einsetzen, die mir helfen, dass ich mich körperlich beruhigen kann oder vielleicht sogar auch körperlich so stark sind, dass sie mich wirklich auch mal erden können. Da gibt es tatsächlich ein Fachwort, das nennt man Skills, also eigentlich das englische Wort für Fähigkeiten, Techniken, Skills. Und es stammt aus der Therapie der Emotionsregulation. Also das wird eingesetzt bei Patienten, die mit starken Gefühlen zu kämpfen haben. Skills helfen mir, aus starken Gefühlen, in denen ich feststecke und blockiert bin, rauszukommen. Und das sind so Sachen, zum Beispiel, dass ich ein Brausebonbon lutsche oder, wer es kann, eine Chilischote kaue. Das reißt mich raus. Das ist so ein starker sensorischer Reiz. Das erdet mich, das reißt mich raus. Oder manche verwenden zum Beispiel auch so Igelbälle, die so ein bisschen spitzer sind. Wenn ich die in der Hand knete, ist das ein ganz latenter Schmerzreiz, der mich eben auch erdet und ablenkt. Man kann auch, wenn man das googelt, man kann sich solche Skills auch kaufen. Das ist tatsächlich auch ein riesiger Markt. Ach, ja, gibt es wirklich spezielle Bonbons mit speziellem scharfen Geschmack zum Beispiel oder eben solche Bälle, die
oder
mich ausreißen.
Es gibt ja Leute, die einige Kaugummis als sehr scharf empfinden. Mhm. Sowas wäre dann auch klausurtauglich.
Sowas könnte man auch einsetzen. Ja. Manchmal hilft es zum Beispiel auch einfach ein Haarband, was man so am Handgelenk trägt, da kurz am Handgelenk schnalzen zu lassen. Durch dieses schnalzende Gefühl werde ich dann auch wieder geerdet und rausgerissen. Also die Idee bei Skills ist, dass sie mich entweder erden und rausreißen oder sie könnten natürlich auch eingesetzt werden, um mich zu beruhigen. Ja, vielleicht habe ich auch etwas, was wohltuend schmeckt und das kann dann aber auch lindern und beruhigen. Also das wären jetzt alles Dinge, um den Körper zu beeinflussen. Auf der gedanklichen Ebene hilft es mir wirklich mal vor Augen zu führen, okay, ein Blackout, was steckt eigentlich dahinter? Ja, dahinter steckt, dass mein Körper gerade überreagiert, weil mein Gehirn diese Situation als extreme Gefahr bewertet, obwohl das gerade nicht adäquat ist, dass ich mir nochmal vergegenwärtige, wo befinde ich mich gerade, was ist gerade wirklich das Problem? Ich bin hier in Sicherheit. Ja? Ich werde jetzt nicht gleich von einem Tiger in freier Wildnis attackiert. Ja? Ich muss mich nicht verteidigen. Oder sich auch bewusst zu machen, das Wissen ist noch da, ich kann gerade nicht drauf zugreifen. Ja? Es ist nicht alles weg. Und dann setzt auch so die, mehr auch auf der, es greift zueinander, Verhaltensebene, gedankliche Ebene, die konstruktive Suche nach Lösungen ein. Dass ich mir systematisch überlege, wohin passt dieses Wissen? In welchem Kontext steht die Frage? Wann habe ich das letzte Mal von diesem Stoff gehört? Vielleicht lese ich mir die vorangehenden Klausurfragen durch, was ich dazu vielleicht schon geschrieben habe. Das hilft mir auf die Sprünge als Anker, um mit dieser Frage weiterzumachen. Vielleicht schreibe ich erstmal ein Brainstorming auf ein freies Blatt Papier, einfach um irgendwas mal zu Papier zu bringen. Oder in einer mündlichen Prüfung. Ist ja auch immer so die Frage, ne? Da steht da der Prüfer, ich habe keine Antwort parat, wie gehe ich damit um? Mein Tipp wäre tatsächlich auch, es aktiv anzusprechen, bevor ich da eine Minute schweigend stehe, ja, und das Gegenüber nicht weiß, was ist gerade los. Lieber aktiv sagen, oh Moment, ich habe gerade eine Blockade, können Sie mir mal ein Stichwort geben oder können wir mit einer anderen Frage weitermachen? Ja. Oder vielleicht auch, wenn ich schon Ansätze habe zum Lösen der Antwort, aber noch nicht ganz bereit bin, vielleicht einfach auch laut zu denken. Also, dass ich meine Gedanken ausspreche und den Prüfer an meinen Gedanken teilhaben lasse, sodass der auch sieht, ich bin dran am Thema und meinen Lösungsweg nachvollziehen kann.
Ich denke, dass ja viele Studierende Probleme mit Prüfungsangst haben werden oder das zumindest mal in einer Situation erleben oder erlebt haben. Aber wann ist es denn sinnvoll, sich Hilfe zu holen und wo gibt es die überhaupt?
Ja, also was zunächst ganz wichtig ist zu sagen, eine gewisse Nervosität und Sorge und Stress vor einer Prüfung, ja, in der Lernphase, aber auch in der Prüfung selbst, ist total normal. Mhm. Ja. Also ich finde, allein dieser Gedanke beruhigt schon. Und tatsächlich hat man auch herausgefunden in Forschungsarbeiten, dass man dann am besten performen kann in einer Prüfung, wenn man ein mittleres Level an Anspannung hat. Ja. Also wenn
es ist auch positiv.
Es ist positiv, genau. Also wäre ich jetzt komplett tiefenentspannt vor der Prüfung, in der Prüfung, komplett gelassen, wäre das sogar für meine Leistungsfähigkeit eher kontraproduktiv. Mhm. Also ein gewisses Level ist förderlich, weil ich bin dann einfach fit, ich bin dann einfach wach, ja, ich bin bereit und streng mich an und hänge mich rein. Und das heißt, wir sollten sogar alle eine gewisse Grundnervosität verspüren dürfen, ja, das ist genau richtig. Aber wenn es zu viel wird, dann sind es eben Schwierigkeiten, die ich bekomme. Ja. Und da ist so ein bisschen die Abgrenzung, ab wann wird es denn zu viel? Meine Devise ist so ein bisschen, wenn ich A, merke, ich habe einen hohen psychischen Leidensdruck, dass ich fix und fertig bin, ja, gar nicht mehr schlafe, komplett gereizt bin, super leicht in Tränen ausbreche, dann ist eine Grenze überschritten. Und wenn ich auch merke an mir selbst oder weil Leute mir das zurückmelden, dass ich in dysfunktionale Verhaltensweisen rutsche. Also dass ich zum Beispiel so übermäßig prokrastiniere, dass ich die Prüfung absage. Oder dass ich versuche, meine Gefühle mit Drogen oder Alkohol zu betäuben. Oder meine Sozialkontakte komplett abstelle, bloß um nicht mit meinen Kommilitonen in Berührung zu kommen, weil die mich ja an die Prüfung erinnern könnten. Also diese Verhaltensebene ist häufig was, wo sich klar bemerkbar macht. Wenn ich solche Warnsignale bemerke, dann wäre es tatsächlich angedacht, dass ich mir Hilfe suche. Und das kann eben über unterschiedliche Stellen passieren. Also zunächst sind wir ja hier in der zentralen Studienberatung da, bei so etwas zu helfen. Wir bieten Einzelberatungstermine an, in einer Art Coaching. Da nehmen wir uns eine Stunde Zeit, um über die Situation zu sprechen. Bei Bedarf machen wir auch mehrere Termine, begleiten über einen längeren Zeitraum. Wir haben auch Workshops zu dem Thema, immer mal wieder auch Vorträge. Also das lohnt sich da mal in unserem Angebot zu stöbern. Ansonsten habe ich auch noch die psychosoziale Beratungsstelle vom Studierendenwerk. Die könnten vor allem interessant sein, wenn ich merke, dass hinter meiner Prüfungsangst noch mehr steckt. Also das, was ich eben sagte, ne, eine Selbstwertthematik oder eine Thematik von Kontrollbedürfnis, weil die tatsächlich nochmal tatsächlich mehr auf die emotionale, psychologische Ebene schauen können und da drumherum nochmal mehr schauen. Ich habe auch in manchen Fächern spezielle Angebote für Studierende dieser Fachbereiche. Zum Beispiel kannte ich das mal von den Jurastudierenden, die bieten ein Coaching an vorm Examen, um da speziell zu der Examensthematik nochmal zu supporten. Es gibt im Psychologischen Institut etwas, das nennt sich Coaching von Studierenden für Studierende, wo Psychologiestudierende Studierende aus anderen Fächern begleiten und coachen. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, weil da hat man jemand als Coach, der selber auch Studierender ist, ne? Prüfungen sehr gut kennt und da auf Augenhöhe Ideen sammeln kann. In extremen Fällen kann es natürlich auch sinnvoll sein, eine Psychotherapie in Erwägung zu ziehen. Das würde ich dann anraten, wenn die Prüfungsangst Teil einer umfangreicheren Störung ist. Es gibt ja beispielsweise die generalisierte Angststörung, in deren Rahmen auch so eine Prüfungsangst auftreten könnte. Oder wenn ich merke, es ist vielleicht Teil von einer Depression. Ich habe eine Depression, ich kann mich nicht konzentrieren und bin dadurch auch verunsichert in der Prüfung. Ich denke aber, dass bei den allermeisten Fällen von Prüfungsangst die zentrale Studienberatung, die psychosoziale Beratungsstelle und die Angebote in den Fächern vollkommen ausreichend sind.
Also ich verlinke euch alles nochmal unten und für den Fall der Fälle auch noch weitere Beratungsangebote, die wir in anderen Folgen auch schon besprochen haben. Ja, vielen Dank, Anne, dass du dir mal wieder die Zeit für mich genommen hast.
Sehr gerne.
Du willst noch mehr? Keine Sorge, wir sind für dich da. Wenn du weitere Fragen hast oder vor Herausforderungen stehst, hilft dir die zentrale Studienberatung gerne weiter. Mehr dazu in der Folgenbeschreibung.